Augsburg, meine Stadt.
Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Felix Gneuke und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist Rainer Maria Jilk. Er ist Diplom-Ingenieur für Medien mit Saxophonstipendium, hat eine Ausbildung zum Dirigenten, ist MTV-Abbrecher und inoffiziell zertifizierter Schlammfestival-Band-Interview-Musikjournalist. Schön, dass du da bist.
Also jetzt mal gleich mal Respekt vorneweg. Super Zusammenfassung. Ja, so schön wurde ich noch nie vorgestellt.
Okay, dann hast du die Vorstellung also nicht wiedererkannt.
Sehr schön.
Das hat nämlich mal Per Schader vom Online-Magazin Krautreporter über dich geschrieben. Im März 2015, erinnerst du dich an den Text?
Absolut.
Weißt du noch, was die Überschrift war?
Der war sehr positiv. Der fand meinen Moderationsstil und so generell ganz gut. Mhm. Gibt ihm eine Samstagabendshow oder irgendwie sowas?
Gibt diesem Mann eine Samstagabendshow.
Wow!
Ja. Ja. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Artikel. Und um auch mal alle Hörerinnen und Hörer abzuholen, du bist Fernsehmoderator. Mhm. Und in dem angesprochenen Text ging es im Endeffekt darum, dass du damals beim BR Jetzt mal ehrlich moderiert hast. Mhm. Und eben der besagte Per Schader das sehr gut fand und auch sonst, was du so gemacht hast. Und er der Meinung war, du hast dich beim Öffentlich-Rechtlichen von unten nach oben gearbeitet und trotzdem wirst du nicht berücksichtigt, wenn es um die nächste Samstagabendshow geht. Nur RTL, die Privaten haben es dann gemacht.
Genau.
Um jetzt direkt mal die Samthandschuhe abzulegen, hattest du dieses Gefühl auch bei den Öffentlich-Rechtlichen?
Also bei den Öffentlich-Rechtlichen, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren öffentlich-rechtlich. Ich habe wirklich mich hochgearbeitet vom Jugendradio in Baden-Baden, SWR, ZDF bis zum Bayerischen Rundfunk. Ob das jetzt eine Steigerung ist, kann man selber entscheiden. Und ich kenne wirklich alles Mögliche und alle möglichen Bereiche und habe sehr wenig Geld verdient am Anfang und so weiter und so fort. Und deswegen ja, ich habe mich hochgearbeitet, aber ja, man wird beim Öffentlich-Rechtlichen nicht belohnt für langes Durchhalten, wenn es um Personen geht, die im On sind. Mhm. Also bei Entscheidern, da ist es schon so, da musst du manchmal halt einfach aussitzen und warten und warten und irgendwann mal wirst du dann schon stellvertretender Sendeleiter oder sowas oder Sendeleiterin. Aber wenn du im On als Moderator oder als Moderatorin da bist, da ist es natürlich anders. Da ist man im Hause immer viel, viel weniger wert als Leute von außen. Mhm. Also das klingt jetzt so negativ, ne? Also ich finde öffentlich-rechtlich super und es sollte auf gar keinen Fall abgeschafft werden. Also das geht nicht darum, um das System kritisch zu begutachten, auch von innen. Das machen übrigens auch alle Mitarbeiter innerhalb von BR, SWR, HR, RBBI. Also ich kenne ja sehr viele öffentlich-rechtliche Institutionen mittlerweile. Sondern es ist einfach diese Wertschätzung, das ist viel geiler für so einen Redakteur, der so eine neue Sendung besetzen muss, zu sagen, ey, ich habe diesen einen TikToker, den habe ich gefragt und der macht das. Das ist super, weil der hat 1,5 Millionen Menschen, die TikTok-Reels angucken bei dem, was auch immer TikTok ist. Ich bin da nicht, sagt dann der Redakteur, aber ist egal, 1,5 Millionen ist sicher viel. Und dann den habe ich eingekauft. Der ist zwar unfassbar teuer und am Ende wird es nicht funktionieren, dass die TikTok-Fans, die er hat, für das, was er bei TikTok macht, am Ende eine Fernsehsendung in der ARD-Mediathek gucken. Aber es ist egal. Trotzdem nimmt man lieber den als jemanden, der das super könnte wahrscheinlich, also in dem Fall mich zum Beispiel, und der könnte das auch machen, müsste man bloß die interne Telefonnummer über Teams anrufen und sagen, Rainer, könntest du nächste Woche das machen, aber das macht man nicht.
Aber das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die es ja auch allgemein im Fernsehen gibt. Wenn man auch bei den Privaten, habe ich das Gefühl, da kommt dann lieber so jemand wie Knossi, der halt als Streamer groß geworden ist vor die Kamera, als da das nächste.
Das stimmt. Wobei, ich glaube, dass so Talentförderung Talentförderung in den Häusern, das ist natürlich auch in anderen Bereichen, also jetzt nicht nur bei den Medien ein Problem, dass man da eher nach außen immer guckt, anstatt die eigenen Talente zu fördern. Aber ich finde, bei den Privaten wird es schon einen Tick besser gemacht. Also zumindest die man dann so kennt, also ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn man so ganz, ganz, ganz jung irgendwo anfängt, jetzt da, ob man da jetzt eine große Chance bekommt, irgendwann mal dann Red zu moderieren oder sowas bei ProSieben oder RTL aktuell, das weiß ich nicht. Aber das ist schon bei uns Öffentlich-Rechtlichen schon ein Problem und da habe ich mich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen unterhalten, denen, die sich auch immer denken so, warum war ich jetzt 10 Jahre in dieser Redaktion und habe jeden Hampeljob gemacht und jetzt kommt irgendeine Frau, die mal bei Viva war vor 15 Jahren, aber keiner weiß das eigentlich mehr. Warum kriegt die jetzt den Job und ich nicht? Das ist manchmal ein bisschen fies, aber ehrlich gesagt ist der Medienjob oder überhaupt diese Medienbranche ja auch ein bisschen dirty und da geht es natürlich dann auch ein bisschen auch um Egos und also nicht nur die von uns Moderatoren, sondern auch von denen, die entscheiden und die wollen dann natürlich ja auch, man muss ja auch stolz erzählen können. Ich habe den Knossi getroffen und dann habe ich gesagt, komm, mach mal eine Sendung und dann haben sie eine Sendung gemacht und dann super. Also haben vielleicht gar nicht so viele geguckt und es hätte auch jemand von RTL direkt machen können, aber ist ja egal. Man muss ja auch so ein bisschen angeben können, weißt du? Ich habe die Telefonnummer von Stefan Raab, verstehst du? So in der Art.
Ja, da habe ich auch gelesen, das wird auch richtig gut geguckt online. Also
ja, wie viel denn?
Ich glaube, Media hat jetzt geschrieben, unter 200.000.
Ja, also es ging sehr gut los, weiß ich noch. Und ja, die Abo-Zahlen bei RTL waren erstmal spitzenmäßig. Aber man kann ja auch monatlich kündigen. Deswegen, ich glaube, da wird es auf lange Sicht schon auch schwierig. Ja,
das haben auch wohl einige gemacht. Um dem Ganzen mal wieder so ein bisschen so einen positiven Spin zu geben. Im Endeffekt
hatte, jetzt bin ich gespannt.
Per Schader hat ja gesagt, du sollst eine Samstagabendshow haben oder kriegen. Ja. Mhm. Und die hast du auch gekriegt damals. Aber dann bei RTL, also dem Privatfernsehen. Und zwar Rising Star. 2014 war das, mittlerweile schon 10 Jahre her. Hört sich auch immer ein bisschen absurd an, wenn man das so sagt.
Ja.
Und das war, habe ich jetzt online immer so gelesen, der Versuch, DSDS ein bisschen selber Konkurrenz zu machen. Nicht mehr ganz so viel auf Dieter Bohlen setzen zu müssen. Mit einem bisschen innovativeren Konzept. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten mit einer App abstimmen, wen sie gerade gut finden bei einem Live-Auftritt. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du als Moderator im Öffentlich-Rechtlichen plötzlich bei den Privaten deine Samstagabendshow hattest?
Also ich habe früher viel, viel Popkultur gemacht halt. Ich war auf allen großen Festivals immer unterwegs. Ich war sowohl beim SWR, da war ich für die Jugendsparte zuständig bei Das Ding und Das Ding TV. Und dann danach bei ZDF Kultur waren wir bei allen popkulturellen großen Veranstaltungen in Europa und auch in Amerika und haben da berichtet, kannten alle Musiker, alle Manager. Also ich sage mal so, in der Zeit also es hat erstens mal mega Spaß gemacht, war dann so Connections zu guten Musikern und den Leuten auch in der Jury einfach schon da. Und sie hatten bei RTL damals so die Idee, lass uns doch mal was ein bisschen Kredibileres machen, jetzt nicht so auf Pietro Lombardi und das, was super übrigens, also funktioniert ja mega, ne? Also mega, würde Dieter Bohlen ja auch sagen. Aber da wollten sie halt mal ein bisschen was machen, was vielleicht nicht ganz so trashy ist und was einfach vielleicht auch sogar einen nachhaltigen Effekt hat und wirklich mal jemand gewinnt, der dann am Ende eine berühmte Musikerin wird, was so passiert ist. In der Jury waren damals ja auch eben nicht die typischen Leute, sondern Gentleman und Sascha. Gut, der Sascha, der hat es geschafft eigentlich danach nochmal so richtig Gas zu geben im deutschen Fernsehen. Anastasia war mit dabei und die Joy Denalane, Joy Denalani. Und da muss man schon sagen, das war jetzt für RTL schon krass. Das waren auch Leute, die kannten nicht alle. Mhm. Ja, es war halt nicht Dieter Bohlen, der schon zum 100. Mal dann sagt, dass du nicht singen kannst. Und deswegen haben die gedacht, ja, dann brauchen wir aber auch einen Moderator, der dazu passt. Und dann haben sie bei mir genau den richtigen gefunden. Es waren auch oft viele Castings. Und ich kannte auch 2, 3 Freunde von mir, die auch Moderatoren waren, die auch beim Casting waren. Aber irgendwie haben sie sich dann für mich entschieden. War eine gute Wahl.
Wenn ich mir so eine Live-Show anschaue, das ist Live-Fernsehen ist noch was komplett anderes als ein gebauter Beitrag, den ich irgendwie bei TAF sehe oder sowas. Voll. Wie muss ich mir das als Moderator vorstellen? Wie bereitet man sich darauf vor, dass ich da jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange die Sendung genau war, 2, 3 Stunden?
Sehr lang. Wir haben wirklich lang. Also man muss ja auch sagen, und noch ein Wagnis damals bei RTL war auch eben, dass wir es live machen, weil sonst geht's ja mit der Abstimmung nicht richtig, weil man musste ja während der Sendung abstimmen, mag ich den Künstler weitersehen oder die Sängerin weitersehen oder nicht. Und deswegen konnte man das nicht aufzeichnen, weil sonst hätte man ja die weiterführenden Battles und Challenges gar nicht machen können. Und das ist für einen Moderator oder eine Moderatorin schon eigentlich das, wofür man antritt. Also ganz ernsthaft, als ich das moderiert habe und gemerkt habe, dass ich das kann, in der Größenordnung, also ich möchte nicht sagen, dass ich der Beste bin, sondern ich wusste ja bis dahin gar nicht, ob ich sowas überhaupt kann. Da waren in der Halle allein in Köln 1000 Leute als Zuschauer und halt dann Millionen noch vom Fernseher und im Internet und so weiter. Und mit Aufnahmeleitung und 18 Kameras und Zeugs, ne? Also da ist schon echt einiges geboten. Und für mich wirklich die allerkrasseste Geschichte bis dahin, ich habe noch nie eine Werbepause anmoderiert gehabt bis dahin, weil ich war ja nur öffentlich-rechtlich bis daher. Und es war für mich wirklich so, als ich die erste Werbe und wir sehen uns gleich wieder oder und so ein Gewinnspiel anmoderiert oder so. Ich dachte wirklich so, oh geil, jetzt bist du beim Privaten angekommen. Und das ist wirklich mit Proben und mit allen sehr aufwendig. Vor allem halt, weil man so viele nicht weiß. Also es waren so viele Sachen, die man halt nicht planen konnte. Wie entscheiden sich die Leute? Wer kommt weiter, wer kommt nicht? Man wusste es ja wirklich nicht. Also viele haben ja auch gesagt, es ist ja alles Betrug und so weiter. Es war wirklich nichts vorher geplant. Und man hatte natürlich schon Vermutungen bei den Proben, wo krass wieder das Lied singt. Also wenn das nicht weiterkommt, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, kam dann auch manche nicht weiter, wo man sich gefragt hat, warum. Und aber ganz, also ich war wirklich damals auch schon so bei Social Media viel unterwegs, was jetzt komisch klingt, aber damals war das noch ein bisschen krass. Und ich habe immer während der Werbepause war ich bei Twitter und damals noch eine sehr nette Plattform und habe da so die auch Fotos, so die ersten schon so bei Facebook gepostet gehabt und so weiter. Und alle haben sich immer gewundert, hä, du kannst doch jetzt nicht in der Pause noch so nebenbei anderen Scheiß machen. Und ich so, ja, wieso? Ich habe doch jetzt 7 Minuten Zeit. Was soll ich denn sonst machen? Ja, bereite dich auf die nächste Sache. Ja, nee, ich habe ja geprobt, passt schon. Und dann gab es halt immer so Backstage-Führungen und sonst irgendwas. Und es hat so Spaß gemacht, ja.
Du hast jetzt schon die ganzen Proben und so angesprochen. Wie lang war dann so ein Tag für dich? Und also wie läuft das dann ab? Weil jetzt so für Leute, die gar nichts mit Fernsehen am Hut haben. Du kommst da, ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr kommst du hin, wenn die Sendung um 20.15 Uhr anfing?
Also wie schon gesagt, die Proben waren immer am Tag vorher schon. Weil man muss für Moderatoren gilt es meistens nicht so, aber für so richtige Gewerke wie Licht, Ton, Kamera und so weiter, da gibt es schon richtige Zeiten, die müssen Ruhezeiten auch haben, gerade bei so einer Show, dass sich da niemand verletzt. Also das sind ja auch schon ganz krasse Aufbauten und wie schon gesagt, in der Größenordnung, wir hatten die größte LED-Wand damals als Kulisse auch mit da drin, die es in ganz Europa gab. Die haben Teile aus überall hergeholt, um dieses Ding zu bauen. Also was das alles allein gekostet hat, don't ask. Hat RTL gut reingebuttert damals und deswegen die Tage gingen ganz, so Probetag ging wahrscheinlich mit Unterbrechungen, Mittagessen 12 Stunden. Manchmal dann noch Nachbesprechungen oder nochmal Drehbuchbesprechungen oder Moderationsbesprechungen nochmal. Da gibt's immer noch einen Autor, der mit dir die Drehbuch, also die Moderation dann schreibt, weil der dann die ganzen Informationen sammelt, wer tritt wann auf, damit ich die ganzen Namen habe, prüft nochmal, ob die Namen auch wirklich stimmen, ne, und wie man die ausspricht und so weiter. Und dann kriegst du nochmal ein überarbeitetes Drehbuch und am nächsten Tag dann selber, also am Sendetag, wenn dann um 20.15 die Sendung ist, da kommst du mittags rum irgendwann mal als Moderator, ist dann schon nicht mehr so schlimm. Die anderen machen aber meistens nochmal eine Stellprobe oder sonstige Sachen, ja. Und dann nimmst du ja auch noch irgendwelche Promo-Sachen auf und noch da eine Live-Schalte zu Frauke Ludowig und da noch und das, ja. Das war ganz schön aufregend alles damals.
So hört sich's auch an und es klingt so von dem, was du erzählst und ich finde auch, wie du es erzählst, ja schon so nach dem Moderatorentraum. Die Samstagabend-Live-Show. Jetzt muss man allerdings auch sagen, zur ganzen Wahrheit gehört, Rising Star wurde eingestellt vorzeitig.
Ja. Ah, das wäre so geil gewesen, so jetzt in der 10. Staffel schon oder sowas. Oh Gott, wäre ich dann reich. Vielleicht würde es dann auch nicht mehr so geil sein irgendwann. Es könnte sein.
Das könnte dass man gut
dann
sein,
wirklich
ja.
sich irgendwann mal denkt, so, ja, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder ins Studio nach Hürt oder so. Oh, wieder im 5-Sterne-Hotel in Köln übernachten. Oh, die Sauna ist so schlecht. Nein, das wurde, hatte nicht die Quoten, die Sendung haben sollte. Wahrscheinlich auch aus den Gründen, die ich vorhin genannt hatte, weil man halt mal ein bisschen was anderes versucht hatte. Mhm. Und das RTL-Publikum halt das will, was es halt so will. Oder zumindest damals wollte. Und deswegen musste das dann ein bisschen verkürzt werden. Und es gab halt keine weiteren Staffeln mehr. Das war in anderen Ländern, das ist natürlich wie oft bei solchen großen Shows, die sind ja Formate, die irgendwie international schon auch schon liefen in anderen Ländern. Und es war in anderen Ländern auch nicht so krass erfolgreich, bis auf in Israel.
Da war das her, der, oder? Der.
Ich glaube, das Ursprungsformat kommt aus Israel und da war das irgendwie mehrere Staffeln der erfolgreichste Shit überhaupt. In Amerika lief so mittel. Da haben die es aber deutlich kleiner gemacht. Da war es eher so eine süße Show. Und deswegen war das dann wahrscheinlich auch kein Problem, dass es nicht der Riesenhit wurde gegenüber jetzt Supertalent und also America's Got Talent und DSDS und solche Sachen. Aber ja, War nicht so erfolgreich, leider.
Wie hat sich das angefühlt?
Ganz ehrlich, also es war furchtbar, aber also man kann ja danach sagen, also die meisten Kritiken danach waren eher so, ja, das Format hat es leider nicht geschafft. Am Moderator lag es allerdings nicht. Wir wollen den nochmal sehen. Auch so Peer Schader-mäßig bei DWDL oder Krautreporter damals. So eigentlich, ja, jetzt wissen wir, okay, kann er jetzt bring it on. Jetzt bringt halt ein gutes Format mal für den jungen Mann hier. RTL hatte damals, war keine gute Zeit für die gerade, weil die viele Sachen hatten, die nicht so gut funktioniert hatten. Und deswegen haben sie da auch schnell die Reißleine gezogen. Und ich glaube, an dem Tag, wo eigentlich die ursprüngliche Finale laufen hätte sollen, haben sie dann irgendwie so Man in Black 2 wiederholt oder irgendwie wirklich so ein Dings, den jeder schon 100-mal gesehen hatte. Hatte aber in der Wiederholung trotzdem mehr Zuschauer als wir mit unserem Finale. Dann hast du schon gemerkt, okay, shit, also wenn du mit so einer alten Kamelle mehr Leute erreichst, ist natürlich doof.
Aber das Finale habt ihr trotzdem noch durchgezogen.
Ja, es wurde durchgezogen, ja, und gewonnen hat ja auch. Hast du es in deiner Recherche?
Das wäre jetzt ein Fun-Fact, den ich dich gefragt hätte, ja. Aber ich merke schon, du weißt das einfach.
Ja, das weiß, ich weiß es natürlich. Ich habe die ja auch immer weiterhin so ein bisschen beobachtet, die da dabei waren, weil mit denen oder mit einigen war man schon auch ein bisschen dann, also ein bisschen befreundet, klingt doof, aber man hat die ja relativ häufig dann in der Zeit gesehen und immer, wenn die ja weitergekommen sind, waren die ja alle auch euphorisch und es war ja auch cool, so eine Plattform zu bekommen als Nachwuchsmusiker und dann irgendwie von Joy, Gentleman und Anastasia irgendwie und Sascha so gelobt zu werden, ist ja auch schön für die Musiker und deswegen habe ich die natürlich schon beobachtet so ein bisschen, ein paar kamen ja auch aus München und mit denen hatte ich auch noch Kontakt manchmal danach, so wenn man sich irgendwo getroffen hatte, aber dass die Gewinnerin das war eine Band aus Cham in Bayern und die Sängerin ist jetzt letztes Jahr ja doch international oder dieses Jahr international durchgestartet, das ist immer schön.
Genau, also die Band hieß Unknown Passengers.
Genau.
Und die Sängerin ist Leonie, die jetzt unter anderem den EM-Song gemacht hat, den offiziellen.
Genau. War jetzt nicht das geilste Lied aller Zeiten.
Stimmt.
Aber, also nicht ihr Part, aber insgesamt so. Ich glaube, es geht nicht in die Klassiker ein aller EM-Songs. Allerdings super, freut mich voll. Also wenn ich die sehe, ich habe die neulich auch bei so einer Preisverleihung hier in München gesehen und dachte mir, das ist ja eigentlich, das hat sich dafür eigentlich schon gelohnt, dass wenigstens damals vielleicht so ein kleines Trittbrett, ich glaube nicht, dass die Sendung entscheidend war für alles Weitere, aber ich meine, die kannte da bis dahin niemand oder wenige Menschen und da waren die plötzlich mal halt bundesweit zu sehen und das hat sicher geholfen. Denke ich mal. Ich habe mit ihr noch nie darüber gesprochen, was Rising Star für sie eigentlich so bedeutet hat jetzt für ihre Karriere. Aber dafür hat sie schon gelohnt. Sonst waren auch super Leute da. Also da waren, also die da am Schluss noch mit im Finale, Halbfinale waren, die waren alle krass. Und auch wichtig, weil viele auch dann immer mit The Voice und so auch verglichen haben. Mhm. Man muss einfach sagen, The Voice ist in den Vorentscheiden keine Live-Sendung. Ne? Es wird geschnitten, es wird so produziert, dass es maximal geil klingt. Also auch die Sachen, wie die singen und so weiter, das ist alles nochmal to the max produziert, sodass du hörst es und du musst das Gefühl haben, boah, leck mich am Arsch. Ich möchte auch aufstehen vom Sofa wie die im Studio und sagen, yes. Und bei uns war es wirklich so, das war halt live. Es war einfach wirklich, die haben alle, das war kein Playback, die haben auch nicht das bei der Generalprobe aufgezeichnet oder sonst, sondern es war halt wirklich live gesungen. Und das war auch für die zum Teil wirklich komplett unbekannte Leute oder die mal so vor 200 Leuten sonst aufgetreten sind, waren plötzlich in dem Studio mit Kameras, mit 1000 Menschen allein im Saal und dann steht er mal und singt dann einfach fehlerfrei live und das war, muss man schon sagen, war halt vielleicht auch ein Problem, weil die Leute halt dann auch maximal geile Sachen sehen wollen im Fernsehen und eben nicht jemanden, der manchmal vielleicht den Ton nicht trifft, was natürlich ist, aber halt nun mal im Fernsehen dann gnadenlos auch zu hören ist. Aber deswegen nochmal Respekt auch an, also auch damals, dass die gewonnen hatten. Vollkommen verdient. Die waren noch so jung übrigens, auch kleiner Fun-Fact. Beim Finale Ende durften sie nicht mehr ihren Song nochmal singen auf der Bühne.
Es war zu spät.
Weil es schon zu spät war, mussten es dann im Publikum durfte man den, ich habe denen den Preis dann gegeben im Publikum, weil sie nicht mehr auf die Bühne durften. Weil sie zu jung waren.
Auch absurde Regeln manchmal.
Jugendschutz, ja. Aber klar. Naja, ich meine, Jugendschutz an sich so bei Aufnahmen absolut richtig. Aber in dem Fall denke ich mir auch so, Alter, die haben jetzt wochenlang dahin gearbeitet, jetzt gewinnen die das Ding und dann dürfen sie nicht auf der Bühne nochmal performen. Aber gut, ist ja okay. Wir konnten aber nicht früher anfangen, weil es war ja immerhin schon noch eine Primetime-Sendung um 2015 losgegangen. Aber ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel über RTL gesprochen. Ja. Du hast schon erwähnt, du hast beim Öffentlich-Rechtlichen gefühlt alle Sender mal mitgenommen.
Jo.
Jetzt habe ich eine kleine Quizfrage an dich. Kriegst du noch alle Fernsehsender zusammen, für die du mal gearbeitet hast?
Boah, denk schon.
Probier mal.
Okay, also ich habe angefangen, also TV Augsburg, mhm. Ja, dann MTV, Viva, für ProSieben habe ich nie gearbeitet. Da war ich zwar schon mal zu sehen, aber da habe ich nicht für gearbeitet.
Habe ich nicht auf meiner Liste.
Hast du nicht auf der Liste? Okay, ja, da war ich auch zu sehen bei einer Castingshow. Ich wurde mal gecastet von Elton, aber das ist eine Sache, die steht auch zum Glück nicht bei Wikipedia. Und dann habe ich gearbeitet, ja, beim SWR, für Arte habe ich gearbeitet, für Dreisat habe ich gearbeitet, für RTL, für Vox, für den RBB habe ich schon gearbeitet. Fernsehsender müsste es eigentlich dann schon gewesen sein. Du hast noch irgendwas
gemacht? Nee, ich habe noch, also das ist jetzt die Frage natürlich, wie man die Öffentlich-Rechtlichen, diese ja. ganzen einzelnen kleineren Sender auch ja. Unterscheidet. 1plus als Digitalsender.
Absolut richtig, yes, ja, stimmt, den gibt's ja nicht mehr. Ja, ja.
Dann
stimmt.
Natürlich auch so ZDF, kann man sagen, oder dann ZDF Kultur.
Oh ja, stimmt, habe ich ZDF vergessen. Entschuldigung, Kollegen, wir in Mainz. Natürlich ZDF Kultur, was fast das Lustigste war, wo ich jemals gearbeitet habe.
Und natürlich dann ARD Alpha. Da warst du jetzt.
Den Bildungskanal, der gehört zum BR, deswegen ja, ARD
genau.
Alpha.
Genau, das ist deswegen, da war ich jetzt absolut. Gnädig.
Auch. Mal schauen, wie lange es ihn noch gibt. Wer weiß, wird alles gespart heutzutage.
Ja, aber es war jetzt wirklich eine ordentliche Liste.
Ja.
Und wenn man dich so heute sehen will, wo kann man dich denn sehen?
Ja, also in den Mediatheken. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch festgestellt, viele Dokumentationen, Reportagen, die ich gemacht habe, gibt's halt leider nicht mehr online, weil die irgendwann mal dann aus den Mediatheken und so verschwinden müssen aus rechtlichen Gründen, was nicht an mir liegt. Ich würde die manchmal auch gerne nochmal angucken oder Leuten sagen, hey, da habe ich doch übrigens, da bin ich durch den Nahen Osten gefahren mit einer Klosterschwester, schaut euch das doch mal an. Ja, da sieht man mich in den dritten mit Planet Wissen aktuell noch. Das läuft im SWR, WDR, HR, ARD Alpha natürlich im Bildungskanal. Und da kann man das sehen, ja. Genau, und im Internet halt. Im Interweb.
Da, wo wir alle unterwegs sind.
Absolut.
Du hast Planet Wissen schon erwähnt.
Ja.
Das ist ja jetzt schon, würde ich behaupten, eher eine nischige Sendung.
Ja, wobei, mich wundert es immer, wie viele Leute das dann doch gucken. Es läppert sich nämlich zusammen. Es wird nämlich auf den dritten Programmen ganz zu unterschiedlichsten Zeiten ausgestrahlt. Auch bei ARD Alpha schon mitten in der Nacht, wenn du heimkommst, irgendwie setzt du dich dann so hin. Also die jungen Leute machen das ja nicht mehr, weil sie keinen Fernseher mehr haben. Aber für die Menschen, die dann noch so durchseppen beim Linearen, die entdecken das dann ab und zu und bleiben dann so eine Stunde bei einem Thema hängen, wie der Limes oder sowas, wo du denkst, okay, das ist jetzt schon ein nischiges Thema, da hast du recht, aber finden es dann voll geil, weil dann geht es natürlich auch um Augsburg und so. Aber irgendwie ist sie seit so vielen Jahrzehnten schon im deutschen Fernsehen, irgendwie gucken es dann doch relativ viele. Und eben Planet Wissen ist ja so eine Wissenschaftskommunikationssendung, da geht es um wichtige Themen, gesellschaftliche Themen, auch zum Teil total abgespacede Sachen, zum Teil ganz herkömmliche Sachen. Aber was nie ein Problem ist, ist WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler zu bekommen, die wirklich dann von allen möglichen Bereichen erzählen und echt froh sind, mal endlich mal erzählen zu können, was und sei es Biodiversität bis zu Raumfahrt, ist alles dabei. Und die kommen dann immer gerne. Die sind dann, zuletzt haben wir eben in Nürnberg immer aufgezeichnet im Studio vom BR und das ist ja dann auch zum Teil aus Kiel schon eine ganz schöne krasse Anreise dafür, dass du dann eine Stunde Sendung hast. Aber das war super. Die haben immer gesagt, hey, so eine Sendung, wo gibt's denn sowas noch, wo man mal in die Tiefe gehen kann bei einem Thema? Wir hatten immer aus Reportagen, die schon gedreht wurden, die Einspieler, die Filmchen. War auch ein sehr günstiges Format, muss man sagen. Und deswegen, ja, war eigentlich ganz gut.
Auch wir hatten zuletzt einen engagierten Wissenschaftler, nämlich den Stadtarchäologen
von
Augsburg.
Hier
nochmal ein wenig Eigenwerbung.
Ja.
Um bei dem Format zu bleiben, ich habe auf deinem Instagram-Profil aber ein Reel gesehen. Ja. Da hast du den Abschied vom Planet
Wissen. Absolut. Planet Wissen wurde auch eingestellt schon. Also es werden noch ausgestrahlt, glaube ich, bis Ende des Jahres. Wir haben ja so viele Sachen produziert, deswegen konntest du die auch ein paar Mal wiederholen, dass man auch noch praktisch die Lücken schließen kann. Aber es wird jetzt so langsam verschwinden. Ich denke, auf ein paar Kanälen wird es noch weiter wiederholt, weil sie ja immer noch gelten, die Sendungen. Aber ja, das wurde auch eingestellt. Es klingt für jemanden wie dich aus den Privatmedien in Anführungszeichen ganz komisch, wenn man als Öffentlich-Rechtlicher sagt, ja, wir müssen sparen, weil ihr denkt, ihr habt auch 780 Trilliarden Euro jedes Jahr zur Verfügung. Das stimmt, also die Zahl nicht, aber wir haben natürlich viel Geld zur Verfügung, aber auch da Gebührenerhöhungen sind schwierig durchzusetzen und auch schwer vermittelbar. Zum Teil auch absolut zu Recht. Gleichzeitig werden natürlich alle Sachen unfassbar viel teurer. Also allein, wenn wir genauso viel ausgeben wie im Jahr zuvor, aber 10% alles teurer geworden ist, müsste man ja 10% Inhalte sparen, um das Geld wieder rein, also einzusparen, ne? Einfach de facto. Und da war dann Planet Wissen irgendwann mal auf der Streichliste, hat man gesagt. Obwohl es sehr günstig war, müssen wir es jetzt halt einfach gekillt, beerdigen. Und war schon lang, die waren echt. WDR hat es ewig gemacht. SWR,
ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich habe was gelesen von über 680 Sendungen.
Absolut, also allein wir vom BR, also es gab ja, der WDR hat es gemacht, der SWR hat es produziert und der BR, und wir haben das dann ausgetauscht untereinander, damit alle immer volles Programm hatten. Und es kam ja jeden Tag, ne? Also es kommen wirklich, waren viele Folgen. Und wir haben auch weit über 150, glaube ich, gemacht. Allein meine Kollegin, die Caro und ich, legendär. Ey, wir haben Sachen, und das wird ja immer so en bloc produziert. Ganz anders jetzt als so eine Live-Sendung natürlich. Das wurde aufgezeichnet, wurde noch ein bisschen konfektioniert und gekürzt, damit es genau eine Stunde Länge hat. Und es gab so eine Phase, da haben wir noch richtig viele Sendungen produziert. Da haben wir am Tag 2 Sendungen aufgezeichnet. Eine Woche lang eben 9 Sendungen insgesamt. Und da war wirklich so, Donnerstagnachmittag saßen wir dann in unserer Umkleide. Sag mal, was haben wir gestern für ein Thema eigentlich gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil du bist einfach ein Thema nach dem anderen, musste ich wieder komplett, also wir haben das zwar schon alle immer vorbereitet, aber wenn du dann halt so 9 am Stück machen musst und eben Professor da, Doktor da sitzen hast und die Expertin und hier noch, das war schon, also nach der Woche war mir immer so ein Samstag, war ich immer schweigend zu Hause, weil es war einfach unfassbar viel Reden. Es ist halt eine Talksendung, ne? Also du redest, der Redeanteil ist hoch, zuhören. Und die sind ja voll begeistert für ihr Thema immer. Und du ja findest ja eigentlich auch super die Themen, voll interessant, aber irgendwann mal so, ich kann nicht mehr. Das vermisse ich nicht. Aber die Sendung an sich war schon sehr cool. Vor allem, weil es auch viele LehrerInnen und Lehrer angefragt hatten, ob sie es in ihren Unterrichten verwenden dürfen und so weiter, weil das natürlich anschaulicher gemacht wird als in so einem Schulbuch und nicht so ein geiler Film noch der sonst so angeschaut wird. Und deswegen war das eine sehr sinnvolle Geschichte, finde ich. Und ich habe viel gelernt.
Jetzt hast du schon gesagt, die Sendung wurde eingestellt. Das ist natürlich erstmal schade, weil eine gute Sendung weniger. Aber bedeutet für dich ja auch, dass du diesen Moderationsjob nicht mehr hast.
Das ist korrekt.
Wie kommst du denn jetzt an neue Sendungen? Also hast du da irgendwie ein Management, das dich vermittelt? Oder schaust du selber, was könnte so gehen? Ich gehe jetzt mal zu 10 verschiedenen Castings und guck mal, was geht.
Du, ganz ehrlich, ich glaube, so krass viel geht nicht mehr im Fernsehen. Das muss man jetzt auch, also es ist jetzt keine neue Entwicklung und ich bin jetzt da nicht der Erste, der es anspricht. Aber es ist schon so, ich bin ja auch Dozent an einigen Hochschulen, auch hier an der Uni Augsburg. Und wenn ich da meine Studierenden immer frage, so sag mal, habt ihr überhaupt noch einen Fernseher zu Hause? Sagen immer, die sind alle Anfang 20, sagt eigentlich niemand. Also von 30 Studierenden hat niemand einen Fernseher. Und die machen schon alle was mit Journalismus, Kommunikation und sonst was. Deswegen, also ich glaube, die Geschichte mit dem Fernsehen, das stirbt halt jetzt langsam aus. Irgendwann mal wird das lineare Fernsehen ja eh nicht mehr stattfinden, solange es jetzt halt noch so Leute gibt wie mein Vater, die viel Zeit haben und den Fernseher anmachen und dann auch am liebsten natürlich öffentlich-rechtlich gucken, weil da ist nicht so wild und da ist kein Dieter Bohlen. Aber ansonsten ist da nicht mehr viel zu holen, ehrlich gesagt. Das wird so langsam und leise aussterben. Also, und da rede ich nicht nur über die Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube fast, dass die noch am längsten durchhalten werden, weil die noch ein Programm machen, das die älteren Menschen, glaube ich, am meisten anspricht. Aber so ProSieben und so, was die so How Met Your Mother und Friends früher wiederholt haben den ganzen Tag, die Serien, die jetzt einkaufen müssten, die haben ja alle schon gesehen. Also, die braucht niemand bei ProSieben mit Werbung gucken. Deswegen ist bei denen viel schwieriger jetzt so Joko und Klaas. Klar, sowas funktioniert mega. Stefan Raab, mal schauen, wie lang bei RTL. Also ich drücke ja die Daumen, dass es klappt. Aber also ich fände es mega, wenn man so in 5 Jahren zurückblicken könnte und sagt, ey, das ist krass, das war ein Comeback, hat funktioniert, voll geil, super Show geliefert, war überhaupt nicht cringe und alle haben es total gerne geguckt und er hat wieder alle zurückgeholt, so wie früher. Ich habe meine Zweifel, ob das so sein wird, aber ich würde mich freuen, wenn es anders wäre. Ich glaube, dass so die guten Zeiten vom Fernsehen halt einfach vorbei sind. Ne? Also, ich weiß nicht, du bist ja jetzt auch erst seit ein paar Jahren in der Medienbranche. Und man hat ja eigentlich schon, also auch ich, als ich angefangen hatte, hatte ich das Gefühl, also die goldenen Zeiten, die sind ja schon längst vorbei. Ja, ne? Also, wo man so auch hier in der Zeitung oder so, ja, wo man gesagt hat, hier, wenn die kommt, dann wird der rote Teppich ausgerollt und dann gibt's erstmal Kaffee und Kuchen und dann redet man mit dem Ministerpräsidenten. Ich glaube, die Zeiten sind definitiv eh immer vorbei, aber allein, wenn ich meine Zeit jetzt die 25 Jahre anschaue, seit ich in der Medienbranche bin, und ich hatte am Anfang schon die Befürchtung, dass die guten Zeiten schon vorbei sind, da hatte ich keine Ahnung damals, weil jetzt betrachtet waren sie noch lange nicht vorbei, also schon nicht mehr so golden wie die davor. Und wahrscheinlich in 20 Jahren wird man auch sagen, hey krass, du warst doch noch bei der Zeitung, es ist doch geil, da gab's die gab's noch ausgedruckt, wurde ausgeteilt, so, keine Ahnung, auch da, nobody knows, ob in 10 Jahren das noch so ein Geschäftsmodell ist, was sich trägt.
Gute Frage.
Also natürlich wird es Journalismus und auch gerade im lokalen Bereich und im regionalen wird es ja natürlich geben, weil das Bedürfnis ist ja da. Also es gibt ja genügend Leute, die sich informieren wollen, aber ob das halt so, wie wir es jetzt gerade kennen, noch stattfindet, das ist ja die Frage.
Aber was ziehst du dann für Schlüsse für dich daraus? Also hat es dann Einfluss auf deine Arbeit und du sagst, okay, wenn irgendwo mal was abfällt, dann nehme ich das gerne als Moderation, aber sonst mache ich halt dann lieber so Dozentenjobs.
Absolut. Na, also ich denke schon, also erstmal Dozentenjob mache ich auch erst seit 3 Jahren jetzt, weil ich hatte einen Professor von der Uni Leipzig bei mir in der Sendung bei Planet Wissen und der hatte mich danach gefragt, ob ich denn nicht mal Journalismus, Reportage, Seminar für seine Masterstudierenden machen möchte. Da habe ich gesagt, du, ich habe das noch nie gemacht, aber klar, wenn du mir das zutraust. Und er sagt, ja klar, erzähl denen einfach, wie ihr das macht. Mehr musst du ja nicht machen. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht. Dann habe ich gleich an der Uni Augsburg auch noch einen Lehrauftrag angenommen gehabt und bin seither auch seit 3 Jahren an der Hochschule in Ansbach. Das ist so eine ganz kleine, das ist wirklich die kleinste Hochschule Bayerns.
Aber eine, die im Medienbereich sehr stark vertreten
hat
ist.
Hat den einzigen die einzige Medienfakultät in Bayern leider. Also nicht, dass die es haben, sondern dass es der einzige ist. Und es ist wirklich eine sehr, sehr nette, sehr familiäre Hochschule. Wie schon gesagt, ich glaube, es ist 7., 8. Lehrauftrag mittlerweile da und es macht echt voll Spaß. Hätte ich mir früher auch nie also getraut zu machen, weil ich du hast es vorgelesen von Peer Schader, das Intro, ich bin ja Diplom-Ingenieur für irgendwas mit Medien und damals in meinem Studium fand ich das so geil, dass wir so 2, 3 Professoren hatten, die halt aus der Industrie kamen, die wirklich erzählt haben, also der eine, ich erzähle das echt gern, das hat und meinen besten Kumpel und mich damals so geflasht, da war einer da, der hat einen Tontechnik, hatten wir bei dem, und da hat er uns erklärt, ja, Mikrofone, verschiedene Charakteristiken, hier ein Kugel, also Technikkram für alle, die es nicht wissen, aber es gibt da verschiedene Mikrofone für verschiedene Einsatzgebiete und es gibt ein Mikrofon, das ist das SM58 von Shure, das wird weltweit seit mehreren Jahrzehnten und zwar wirklich weltweit, egal ob in Japan oder in Amerika oder hier bei uns, eben benutzt bei Live-Auftritten, ist es das Mikrofon. Ist robust, hat eine super Charakteristik, kostet nicht viel und kann auch mal runterfallen, kannst auch ein Bier drüber schütten und es funktioniert immer noch danach. Und kommt natürlich vor dann im Unterricht und irgendwann sagt der Prof dann auch so, ja, und dann haben wir, aber da musste man besonders das mal überarbeiten und so weiter und hat es nur so ganz nebenbei erwähnt. Wir waren beide Musiker und kannten das Mikrofon natürlich und haben dann danach mit ihnen nochmal kurz angesprochen. Sie haben ja vorhin gemeint, dann habt ihr das so entwickelt oder was war denn? Und er so, ja, er hat 20 Jahre bei Shure gearbeitet, der hat das SM58 mitentwickelt und, aber er hat es nicht während des Unterrichts so, ey, ich bin der Coolste, ich habe das SM58, das meistverkaufte Mikrofon der Welt entwickelt, sondern, ja, wir hatten halt die Aufgabe so und so und dann haben wir das so und so gemacht und dann hier die Charakteristik und das hat es uns ganz gut gelungen und so weiter. Und das war's. Nur weil wir nachgefragt haben, hat er dann gesagt, ja, du, ich bin halt bei Shure gewesen und bin wahrscheinlich einer der Mega-Cracks gewesen und unterrichte jetzt gerne an unserer Hochschule. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich irgendwann mal auch so viel Erfahrung habe, dass ich glaube, es jemand anders erzählen zu können, dann möchte ich das auch machen. Und als jetzt die Gelegenheit kam, habe ich festgestellt, ja, es macht auch richtig Spaß. Aber natürlich auch schon, gerade bei uns Medienfuzzis, aber bei uns Medienschaffenden ist es ja schon so ein bisschen, es verändert sich alles so wahnsinnig schnell. Und allein, was ich in meinem Studium vor 20 Jahren gelernt habe, also was da noch heutzutage zählt, allein von der technischen Seite her, ist es abgefahren. Da gibt es ja nichts mehr eigentlich. Also alle Formate, alle Standards, die damals crazy waren, sind längst vorbei. Die gibt es schon gar nicht mehr, zum Teil, bis auf die MP3, die hat sich gehalten. Aber ansonsten wirklich, es ist schnell. Schnittprogramme gibt es schon gar nicht mehr, auf denen wir gelernt haben und so weiter. Es verändert sich halt so rasend schnell, dass das als Dozent gar nicht so einfach ist. Also,
aber lehrst du dann Moderationstechniken auch technische Dinge?
Sowohl als auch. Ich mache verschiedene Sachen. Zuletzt habe ich gerade wieder ein Podcast-Seminar gemacht.
Sehr schön.
Aber für Storytelling, also jetzt nicht, ich habe extra immer gesagt, Laber-Podcasts, da machen wir nicht. Da weiß ich nicht, was ich euch da sagen soll. Da labern halt zwei Männer meistens irgendwie und so lachen jetzt, dabei dazwischen und dann wird man gemischtes Hack. Richtige Storytelling-Podcasts, wie man Geschichten auf der Audioebene so erzählen kann, Interviews etc. Ich habe da auch selber mal einen richtig, richtig krass großen Podcast eben gemacht und war da selber so fasziniert, dass das so funktioniert.
Für ProSieben Audio.
Für Fio, genau. Und so zum Oktoberfest-Attentat, auch so eigentlich ja ein wahnsinnig krasser Fall auch, dass der immer noch so halb ungelöst in Deutschland passiert ist. Und das war einfach, da wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich so, okay, Oktoberfest, Attentat, I don't know. Aber habe mich da mit einem Kumpel reingefuchst. Und während Corona und so Produktionszeitraum war echt super beschissen. Aber haben dann wirklich so ein 10-Teiler-Mammut-Dings rausgebracht. Da habe ich mir gedacht, nee, das muss man anderen Leuten auch erklären, dass das mega viel Spaß macht. Also einfach so, sich auch in Sachen reinzufuchsen. Du kennst es vielleicht von der Zeitung nicht mehr so, weil du dann nicht die Zeit hast. So, ne? Also so Recherche, das wird immer wieder vergessen, wie wahnsinnig zeitintensiv das ist und sich durch Dokumente zu wühlen, Archive durchzuschauen und so weiter, da ist halt eigentlich keine Zeit mehr und kein Geld mehr dafür da, leider. Und wenn es dann mal passiert, dann sind es halt die besten Geschichten, die eigentlich rauskommen immer. Genau, und ich habe gesagt, wenn ich das auch so Erfahrung habe, dann werde ich das auch mal unterrichten. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit und es hat richtig Spaß gemacht, ja.
Wir haben jetzt gefühlt schon so ein paar Mal die glorreichen Jahre von früher erwähnt.
Damals.
Damals, genau. Ja. Und zu damals möchte ich noch ein bisschen zurückgehen, zu deinem damals, besser gesagt. Du hast angefangen im Musikfernsehen ja hauptsächlich. Du hast es ganz am Anfang schon mal erwähnt, du warst auf etlichen Festivals, du hast Künstlerinnen und Künstler interviewt. Würdest du gerne dahin zurück? Also wenn es diese Formate in vielen Teilen noch geben würde, das muss man ja auch dazu sagen.
Ja, ich habe mich da ja auch mit Markus Kafka lange unterhalten, weil ich mit dem ganz viele auch gehostet habe immer. Also ich weiß gar nicht, also in der Zeit war das absolut Perfekteste. Also wirklich, ich habe 2003 war ich das erste Mal auf dem Southside Festival. Das ist so ein größeres Musikfestival im Schwarzwald. Und danach Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Wacken, Rockavaria, alle möglichen Festivals, Glastonbury Festival in England, das war absoluter Wahnsinn, in Austin, in sonst wo, also wirklich in Paris, in Japan auf dem Fuji Rock Festival, das war mein absolutes Highlight. Selber organisiert damals, also nicht das Festival, aber dass ich da hin kann als internationaler Reporter. Ich glaube, ich war der Erste, der darüber berichtet hat, aus Japan. Das war eine super Zeit für damals. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch mal machen würde, weil klar, so Festivals ist jetzt auch nicht mehr in meiner Lebensrealität so aktuell. Ich gehe da immer noch gerne hin, zum Beispiel so Sachen wie Superblumen in München. Ist jetzt von der Musik nicht ganz optimal getroffen, aber so 2-3 Sachen gefallen mir dann schon immer ganz gut. Das ist halt schön in der Innenstadt und man kann da mit der U-Bahn hinfahren und ist nicht so siffig. Und übrigens, für alle, die sich mal überlegen, da hinzugehen, ich mache jetzt da keine Werbung für, aber es ist das einzige Festival, das ich kenne, also in der Größenordnung auch, findet ja im Olympiapark in München statt, mit Olympiastadion und so weiter, mit guter Infrastruktur. Ich würde sagen, ohne die Zahlen zu kennen, weit über 60-70% weibliche BesucherInnen. Mhm. Sehr jung, meistens so immer so 4er-5er-Gruppen von Mädels, die da hingehen. Und das kenne ich von keinem anderen Festival. Da sind ja eher Jungs mehr, weil es sind natürlich Siff und Zelten und dann die Toten Hosen und Rammstein. Aber da muss man wirklich sagen, das finde ich jedes Mal für die Atmosphäre vor Ort so friedlich, so schön zusammen, wie eigentlich Festivals sein sollen. Kenne ich vom Modular auch nicht anders. Da finde ich es auch übrigens.
Das auch sehr
seit, ja, wie lange gibt es das jetzt auch schon? 10 Jahre bestimmt,
relativ
oder?
Relativ lange, ja.
Also ich war auch schon an der Kongress, hier noch im Park am Kongress. Ich mochte das Festival immer, ich mag die Musik, das Line-Up ist jedes Mal wirklich richtig geil. Sowas finde ich cool. Wacken mag ich auch gerne, weil es super organisiert ist und so, aber würde ich jetzt privat, jetzt ohne dort zu arbeiten, nicht hinfahren. Also da, das ist mir auch zu groß. Du hast da, das vergessen immer viele Leute. Also allein, also Wacken ist ja eigentlich das größte Festival in Deutschland. Du hast halt so Wege, ne, vom Zelt bis zur Bühne. Da kannst du auch schon mal eine gute Stunde oder wenn es matschig ist, 1,5 Stunden unterwegs sein, ne? Und da überlegst du dir schon, ob du zwischen dem 16 Uhr Act, den du sehen wolltest, weil es so eine super geile Newcomer-Band aus Japan ist, und dem Headliner, ob du noch mal kurz heimgehst ins Zelt oder ob du doch auf dem Feld bleibst. Und das ist dann irgendwann so mega anstrengend einfach. Da bin ich dann vielleicht ein bisschen alt. Gehst du auf Festivals?
Ich bin nicht so der Festival-Typ, aber auch wegen dieser ganzen Zeltsache.
Ich finde Zelten an sich fand ich auch immer geil.
Also ich war auf Modular,
ja.
Aber das ist halt hier in Augsburg.
Genau,
das
da gehst bequem. Du, fährst
da gehe ich
hin.
Gerne. Ja. Deswegen Superblumen klingt gut.
Genau, Superblumen für die, also ist natürlich in München und wenn das sind ja auch immer größer, noch größere Acts da, ist ein bisschen.
Aber ich verpasse gefühlt auch immer die richtigen Zeiträume zum Tickets kaufen. Und dann habe ich nur noch die ganz, ganz teuren.
Ach so, ja, du musst die immer kaufen, bevor du weißt, wer kommt. Ja. Und das ist halt das Geile. Und das liebe ich wieder an den Festivalbesuchern und so. Das sind halt schon auch einfach geile Leute. Und zwar, jetzt gehe ich wirklich schon seit über 20 Jahren auf große Festivals und es ist immer abgefahren und es ist immer auch immer das Gleiche, ein bisschen anders. Also die Leute wachsen nach, aber eigentlich sind sie auch im Hasenkostüm am Ende oder haben keine Klamotten mehr oder finden ihr Zelt nicht. Das ist ja immer gleich. Aber das Krasse ist einfach, das ist so eine friedliche und tolle Atmosphäre, immer so ein komplettes Aussteigen aus der Realität. Und es ist vollkommen egal, ob das jetzt ein Rave ist oder ob das Wacken oder Southside Hurricane Festival ist. Das ist einfach diese Zusammenkunft, gerade in der heutigen Zeit, es ist eigentlich wichtiger denn je, solche Orte zu haben, wo man das machen kann, weil es ist einfach, da sind die Probleme immer vollkommen wurscht. Ja, das spielt keine Rolle, ob es jetzt gerade Krieg gibt, den ich vielleicht auch gar nicht verändern kann, dass es den gibt. Ich treffe mich jetzt mit anderen Leuten, die auch geil Musik hören wollen und du stehst dann da drin und im besten Fall bei schönem Wetter mit einem Bier in der Hand für 8,50 und denkst dir einfach, ja, hier ist die Welt in Ordnung. Warum kostet das Bier 8,50? Und warum ist es von Dex? Aber ja, ansonsten denkst du, das ist eigentlich perfekt gerade so. Und ich habe das früh schon 2003 das erste Mal beim Southside Festival so mittendrin Radiohead gespielt, Headliner mit einem Album, was noch niemand gehört hatte. Bis dahin waren die ersten Auftritte überhaupt mit diesem neuenartigen Sound von Radiohead. Ich kannte die alle nicht. Ich kannte Creeps und was jeder kannte halt und so ein Grunge-Dings. Und plötzlich spielen die dieses Album so elektronisch, so komisch und alle stehen da so, wer sind die? Warum ist es so geil gerade? Es war mega Wetter, so Sonnenuntergang. Und so ein Abend, sowas erlebt man nur auf einem Festival.
Und das Schöne ist, dass du ja viele dieser Künstlerinnen und Künstler auch interviewen durftest.
Ja.
Bei Wikipedia gibt es, glaube ich, so einen kurzen Ausschnitt nur mit so ein paar Namen. Ja. Da haben sie natürlich auch die ganz Großen rausgepickt. Die fand ich aber ganz schön. Also darunter sind unter anderem Lady Gaga, Kiss, Katy Perry, Oasis, jetzt wieder relevant.
Absolut.
Und eben noch viele weitere.
Ja.
Was war dein schlechtestes Interview?
Da gab es viele. Oh Gott. Eine Geschichte, die habe ich neulich auch beim Interviewseminar erzählt. Bei so Festivals, da war es früher zumindest, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, wir waren oft so die Hauptmedienpartner für die Festivals, also sowohl mit Das Ding waren wir oder ZDF Kultur waren wir immer so die wichtigsten sozusagen für dieses Festival. Das heißt, wenn die großen Stars ein Interview gegeben haben, wenn, meistens nicht, aber oft, dann doch, dann haben wir es wenigstens bekommen. So, ne? Und das war sehr schön. Da waren wir in sehr schönen Positionen. Und einmal war Linkin Park, da war Chester Bedingfield noch, der Sänger auf der Welt. Und da haben die bei Rock im Park und Rock am Ring geheadlined. Und da hatten wir eine Interviewzusage bekommen. Und wir alle, was? Linkin Park geben Interviews? Okay, alles klar, wer kommt? Ja, das weiß man immer. Man fragt dann immer nach, wer kommt denn? Ja, Chester kommt wahrscheinlich. Vielleicht auch Mike Shinoda, das ist der Rapper. Vielleicht auch beide. Bereite dich halt einfach mal auf beide vor. Nicht so, okay, alles klar, recherchiert, nochmal Aktualitäten reingesucht, was gibt's gerade, was machen die so? Ja, dann kurz vorher hieß es, ja, Chester kommt jetzt wahrscheinlich doch nicht. Und ich so, jetzt habe ich mir schon gedacht, dass er nicht kommt, aber Mike kommt oder ja, Mike Shinoda kommt wahrscheinlich, alles klar. Ist der zweitwichtigste, kann gut reden, passt schon. Und irgendwann geht die Tür auf und kommt ein Typ rein so und ich so, ja, okay, wer ist es? Das ist nicht Mike Shinoda. Stellt sich auch irgendwie vor, hi, I'm und ich so, ah, scheiße, wer ist es? Ja, also es kann, also der gehört wohl zu Linkin Park und ich war schon Linkin Park Fan, aber jetzt nicht Hardcore, dass ich auch wusste, wie der Schlagzeuger von Linkin Park ausguckt. Und irgendwann stelle ich halt fest, so okay, das ist der Schlagzeuger von Linkin Park und ich habe mich wirklich auf die beiden Frontmänner eingestellt. Das war schlimm, dass ich dann halt die Fragen, die ich denen stellen wollte, konnte ich natürlich dann alle nicht stellen, weil die nicht gepasst haben. Und musste dann ein improvisiertes Interview mit dem Schlagzeuger von Linkin Park führen, der aber eigentlich selber auch, glaube ich, eine Minute vorher gefragt wurde, ob er für Mike Shinoda schnell ein Interview machen kann für so einen deutschen Fernsehsender. Und hatte auch richtig Bock. Deswegen war das wirklich eins der wenigen Interviews mit einem Headliner oder mit einer Headliner-Band, das wir nicht gesendet haben. Es wow. kam nichts. Also er hatte keinen Bock. Es gibt ja nichts gegen die Schlagzeuger. Ne? Also ich habe mit dem Schlagzeuger von Foo Fighters, auch als er noch lebte, Interview gemacht. Das war Weltklasse. Ja, da brauchst du keinen Dave Grohl. Das ist trotzdem lustig. Inhaltlich geil. Es muss ja nicht lustig sein. Aber der konnte wirklich nur über Schlagzeug reden. So, das war so schwierig. Sein Thema. Und es interessiert ja jetzt mal mit Verlaub echt wenige Menschen. Ja, wir sind ja hier kein Podcast für Schlagzeuger. Und da wäre der Weltklasse gewesen. Die hätten sich gefreut, den zu interviewen und hätten auch richtig viele Fragen gehabt, wie er das Becken da eingespielt hat bei Meteora damals oder sonst was. Auf jeden Fall, das war schlimm. Das war wirklich, danach war ich so leer und habe mir gedacht, Alter. Aber es muss nicht immer so laufen. Wir hatten auch schon spontane Interviews mit Korn, auch große Ami-Band, die uns danach zum Barbecue Backstage eingeladen haben. Also die beiden Kameraleute und ich waren dann noch so 2 Stunden bei Rock am Ring am Smoker draußen. Wirklich, die hatten sich einen eigenen Garten einbauen lassen und haben uns dann mit denen haben wir noch gegrillt und getrunken und wirklich, glaube ich, mindestens eine Dreiviertelstunde gequatscht noch.
Würdest du das als dein bestes Interview bezeichnen oder gab es da noch ein anderes?
Ach, bestes Interview, weiß ich gar nicht. Das ist ja immer so eine Frage. Das ist beim Interviewseminar, wenn ich das auch den Studierenden immer so, ist ja die Frage, was willst du denn haben? Ne? Also was ist die Aufgabe des Interviews? Möchtest du, dass die Leute unterhalten sind? Möchtest du wirklich was rausfinden? Ist es was für ein Musikmagazin? Also möchte ich wissen, wie das letzte Album produziert wurde? Oder ist es einfach nur, hey, wir sind bei Rock am Ring, wie ist die Stimmung, liebst du Festivals, keine Ahnung. Ist ja manchmal auch ein bisschen oberflächlich, weil man es auch schon 7-mal gehört hat dann irgendwie. Das ist immer die Frage, was du halt willst. Oder möchtest du, das denken ja auch viele, wenn du mit Stars Interviews machst, dass die dich halt danach mögen. Mhm. Aber oder will ich die ärgern? Also will ich die kitzeln? Möchte ich denen Fragen stellen, die sie noch nie gehört haben, dass sie danach sagen, wow, du bist der beste Interviewer aller Zeiten oder nicht? Das sind ja so die Fragen. Warum mache ich dieses Interview? Oder was für welchen Sender, für welche Sendung? Und deswegen kann man so bestes Interview nicht sagen. Also ich habe was sehr viel Spaß gemacht hat, ich war bei der Berlinale auch lange Zeit am roten Teppich gestanden fürs ZDF und für Dreisat. Wirklich eines der besten und wirklich danke, dass ich das machen durfte, mehrere Jahre. Da war die Berlinale auch noch sehr international ausgelegt, gerade am Eröffnungsfilm war dann immer Hollywood-Präsenz und so mit George Clooney mal kurz so ein Interview zu machen, der natürlich charmant ist und auch Profi und so weiter. Das ist dann schon lustig so und stehst dann schon da und denkst dir, es ist schon auch geil. Ich habe gerade mit 5 A-Hollywood-Stars in 10 Minuten gerade gelabert so und du denkst auch so, ja okay. Dann fahre ich jetzt wieder nach Hause, nach München und mach mal Babybrei warm wieder. So. Und dann aber kurz mal für 3 Tage bist du da. Das sind schon immer schöne Ausflüge und das macht dann schon auch Bock. Und natürlich auch, manche denken ja auch viele, auch so Lady Gaga und so, das ist mein Gott.
Das Interview habe ich gesehen.
Das gibt's noch, ne?
Das gibt's noch.
Da gab's aber mehrere Teile, die gibt's nicht alle zu sehen. Damals war Lady Gaga Vorband von den Pussycat Dolls.
Ja, das kam auch noch im Interview vor.
Ich habe es lange nicht mehr gesehen. War kein gutes Interview damals.
In den Kommentaren sind alle sehr positiv.
Lustig. ich hatte da mal vor, ich habe vor 10 Jahren oder so mal gesehen, dass es das online gibt und habe dann so drunter gelesen, dass wirklich auch Leute kommentiert hatten. Ich wusste das nicht. Ich habe es nicht hochgeladen, deswegen habe ich gar nicht mitbekommen, wenn da natürlich jemand kommentiert. Und da gab es ganz viele negative Kommentare auch. Und ich denke mir so, boah, fuck, nee, ich lese das jetzt lieber nicht. Ich meine, es ist ja auch schon 10 Jahre her gewesen da. Warum sollte man da jetzt dann auch drunter schreiben? Aber ja, es kamen dann wieder ein paar positive und ich glaube, am Ende haben die gewonnen. Aber du weißt ja auch nie, wie die drauf sind, ob die jetzt gerade Bock haben. Klar versuchst du die mit der ersten oder zweiten Frage irgendwie so, entweder, wenn du halt nett sein willst und die umgarnen willst, dann musst du halt besonders vielleicht eine sehr nette oder eine schöne Anekdote erzählen oder ja, den ein bisschen schmeicheln, so, ist natürlich schon geiler, weil viele haben ja halt auch erzählt, dass die immer das Problem haben bei so Interviews, dass es halt dann oft so auch bei Radiosendern ist, halt für die Morningshow und dann wissen die nicht mal, dass du das Album gerade, haben sie es nicht mal gehört, sondern wir kennen nur die eine Single und so und dann fühlen die sich natürlich auch nicht gewertschätzt so und machen das dann standardmäßig durch. Wenn du es anders willst, musst du denen halt klar machen, ich weiß, wer du bist. Sachen. Genau, ich finde es super auch. Also man muss nicht. Fanboys sind auch scheiße. Also das ist auch ganz Katastrophe. Ich habe mal versucht, Ellie Goulding, die damals ganz neu war, also wirklich noch vollkommen unbekannt. Erstes Album fand ich aber wirklich, wirklich richtig gut. Und dann habe ich auch versucht, sie gleich am Anfang so zu umgarnen und dir zu schmeicheln. Das ist mega geil und überhaupt. Und da ist sie überhaupt nicht drauf eingestiegen. Also ich war wohl nicht ihr Typ.
Ja. Ja, schade.
Schade. Ja.
Ja. Aber jetzt hast du ja nicht nur Interviews mit Musikerinnen und Musikern gemacht. Du warst auch mal mit ihnen unterwegs. Und zwar mit zwei, genauer zu sein. Mit Materia, den wahrscheinlich viele kennen. Und Mekkes von den Orsons, die ich glaube auch recht bekannt sind.
Mittlerweile kennt man auch, ja, ganz
ja,
gut.
Ja. Genau. Ihr wart in Uganda unterwegs. Ja. Was habt ihr denn da gemacht? Und wie kam dieser Dreh zustande?
Also wir waren mit Viva Con Agua in Uganda. Das ist ein Gebiet. Also Viva Con Agua ist eine Vereinigung, ein Verein aus St. Pauli in Hamburg. Und die setzen sich für sauberes Trinkwasser und mittlerweile auch Hygienemaßnahmen in allen möglichen Ländern ein.
Ich glaube, die Wasserflaschen, die kennt man mittlerweile.
Mittlerweile sind die Flaschen relativ weit verbreitet. Gerade auch so bei der Berlinale eine Zeit lang, auch bei den Pressekonferenzen immer vorne dran gestanden. Also sie haben schon gute Connections gehabt, auch eine Zeit lang und immer noch. Und sammeln so zum Beispiel eines der Möglichkeiten, es ist jetzt keine klassische Organisationen, denen man Geld spendet, so wie Aktion Mensch oder sonst irgendwie, sondern die sind ganz speziell für junge Menschen, gerade auch bei den Festivals, bei Konzerten und du kannst diese, du hast ja dann immer 1 Euro Pfand auf deinen Becher, wenn du dein Bier getrunken hast für 8 Euro und kannst dann dieses Ding einfach in eine Tonne schmeißen und spendest sozusagen 1 Euro. So, das ist also ganz niedrige Schwelle, um dort mitzumachen. Gerade bei so Festivals, bei Southside und Hurricane, da haben die angefangen auch. Und da haben die natürlich viel Geld gesammelt, weil über so einen Tag und wenn schön Wetter, viel Bier und dann, ne? Und so, da waren die halt auch immer nah dran an den Musikern und haben natürlich auch mit Materia und mit den Orsons immer halt vorher ausgemacht, können wir bei eurem Festival, vielleicht könntet ihr eine Ansage machen, spendet doch mal euer Pfand. Und so waren die halt auch immer schon mit der Musik viel verbandelt, auch Bela B., einer der Gründungsmitglieder, also deswegen gab es auch da schon natürlich bei den Ärztenkonzerten immer Spendenaktionen und die haben die immer unterstützt und halt auch supportet und bekannt gemacht. Und irgendwann mal hat man halt auch gesagt, also wir mit ZDF Kultur fanden wir natürlich die Idee auch cool mit Viva Con Agua und ich kannte die auch schon, auch Michael Fritz, einen der Gründer. Und dann haben wir irgendwann gesagt, es wäre doch eigentlich ganz geil, wenn man mal zeigt, wenn du den Becher da reinschmeißt auf dem Hurricane Festival, was passiert denn mit dem Geld eigentlich? Wo habt ihr gerade so ein Gebiet, wo ihr was umsetzt? Und dann haben die gesagt, ja, Uganda ist gerade nach vorne, kommt gerade nach vorne. Dann haben wir gesagt, kann man da hinfliegen? Ja, kann man, alles klar. Dann schnappen wir uns 2 Musiker, die euch sowieso supporten und schauen uns mal an, wie da so ein Loch so mit einem großen Bohrgerät Trinkwasser entsteht oder wie Menschen dort leben, ne? Und ich war auch noch nie in Uganda vorher, deswegen war auch für mich spannend und aufregend und dann sind wir dahin. Und ich habe wirklich angefangen, haben wir die Reportage, es gibt eine 2-teilige Doku dazu, ich glaube, die ist zum Teil online.
Ich habe Ausschnitte gefunden.
Ausschnitte, glaube ich.
Ganz auch nur, leider
ja,
nicht.
Ja. Da sieht man mich auf einem Schlauchboot beim Konzert von Materia, ich glaube auf dem Splash Festival. Da gibt's immer so eine Aktion, ganz am Ende des Konzertes kann man mit so einem Schlauchboot über die Menge Schlauchbooten und dann sollen alle ihre Becher werfen, die sammelt man dann da in diesem Boot und dann wird das auch nochmal gespendet. War an sich eine coole Idee, sah mega aus, war sehr schmerzhaft, weil alle ihre scheiß Plastikbecher auf mich geworfen haben, logischerweise. Und irgendwann mal ist das Schlauchboot dann auch runter, also umgekippt, weil es ist ja besonders lustig, wenn man jemand, der auf dem Schlauchboot ist, in 2 Meter Höhe nach unten schmeißt. Ich bin dann auf mein Knie gefallen und hatte wirklich kurz gedacht, oh Gott, jetzt, das war's. Zum Glück hat sich's wieder erholt nach einer Woche. Also wirklich eine Woche richtig wehgetan und sie haben mich auch wieder ins Schlauchboot hochgehievt und dann bin ich wieder über die Menge zurück zu Martin auf die Bühne und so sind wir dann nach Uganda ein paar Wochen später.
Ja, also man merkt schon, Fernsehen kann sehr vielfältig sein.
Absolut. Also ich glaube ja, dass die Inhalte an sich ja auch weiter bestehen werden. Sie werden halt nicht, also ich glaube auch, dass alles, was wir bei ZDF Kultur gemacht haben, nur online auch funktioniert hätte. Also ich glaube, auf dem Digitalkanal selber haben das wahrscheinlich gar nicht so viele geguckt. Aber es hatte schon eine Reichweite damals. Es war sehr schade auch, dass der damalige Intendant dann, also der eine Intendant hat es noch beschlossen, dass es ZDF Kultur geben soll, ein Digitalkanal extra für Popkultur, wo ganz viele junge Menschen angesprochen werden, was ja bei den Öffentlich-Rechtlichen sonst nicht passiert. Und dann kam der neue Intendant und hat gesagt, boah, Kultur, Digitalkanal, oh, den schalten wir wieder ab. Und da war leider nach 3 Jahren schon wieder Geschichte, als gerade so alles angelaufen war, es dann so wirklich klar war, okay, wir senden halt wirklich von allen wichtigen Festivals live, wir übertragen alle wichtigen Konzerte, auch die am Nachmittag stattfinden und so weiter und so fort. Und auch die Musiker fanden und die Musikerinnen fanden das toll, dass es jetzt so eine Anlaufstelle noch gibt für so auch Musik eben wieder wie früher Viva vielleicht ein bisschen, aber ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Anspruch und weniger jetzt No Angels, sondern eher dann halt die Ärzte von mir aus nochmal mit einer langen Doku und so weiter. Das war schon ein super Konzept. Und es hätte wahrscheinlich auch im Internet funktioniert, weil die Inhalte an sich ja funktionieren. Also auch ein Konzert, natürlich kann man sich ja auch bei YouTube angucken, also oder machen ja auch Menschen.
Ich könnte mit dir wirklich noch sehr lange über Fernsehen quatschen, aber die Zeit ist schon so ein bisschen fortgeschritten und ich möchte noch ein bisschen über dich quatschen. Alles klar. Wie bist du zum Fernsehen gekommen? Weil das ist ja jetzt nicht was, also wenn man in der Schule ist und sagt, ach irgendwie, ich würde mal gern vor eine Kamera, dann ist der Weg jetzt auch nicht so straight wie bei anderen
also
Berufen.
Damals, also es war schon eine andere Zeit. Heutzutage ist ja jeder vor der Kamera, ne? Also gerade alle haben ihr Smartphone, mittlerweile 4K, lädst es hoch, TikTok, zack, brauchst du eigentlich keinen Sender, der dir sagt, ob das gut ist oder nicht. Damals war es schon noch keine andere Möglichkeit. Und ich bin Musiker gewesen, ich habe damals viel Saxophon gespielt und schon als kleiner Junge Auftritte gespielt. Und deswegen ist mir früh aufgefallen, dass ich nicht so nervös bin, wenn ich auch vor 1000 Leuten irgendwie spiele. Oder wenn ich eine Moderation später beim Wacken auf der Bühne gemacht habe, vor 80.000 Leute oder bei Rock am Ring. Da sind andere vorher gestorben und ich bin halt rausgegangen und habe halt dann da moderiert. Und das war cool, dass da so viele Leute sind, aber ich habe mich da nicht so eingeschissen. Das war, glaube ich, von der Musik her kam das, glaube ich. Und das habe ich dann in der Schule auch gemerkt, dass so Referate mich nicht besonders stressen jetzt von der Art, sondern eher inhaltlich. Und dann war das irgendwann mal so die Überlegung, ja, eigentlich müsste man das ja dann auch ausnutzen. Und Radio fand ich immer schon cool. Damit habe ich ja dann auch angefangen.
Hier bei RT1.
Auch bei Radio RT1, genau. Das war mein allererstes Praktikum überhaupt in der Medienwelt, hier in der Kurt-Frenzel-Straße in Lechhausen, mit dem ähnlichen Blick, bloß ein paar Stockwerke weiter unten. Und dann kam halt irgendwie so MTV, Viva fand ich auch super, da habe ich dann ein paar Moderationen gemacht, aber da war beides auch schon so ein bisschen am Sterben. Dann Klingeltonwerbung. Genau, und Reichweitenmessungen, die plötzlich gesagt haben, oh, so viele Leute gucken das ja gar nicht. Aber das war halt cool. Und so mein erstes großes Vorbild war Ray Cokes. Den kennen jetzt wahrscheinlich nur noch die Älteren. Das war so ein Typ, der halt als MTV Europe gestartet hat, aus London, aus dem Keller, die ersten Live-Sendungen Most Wanted da gemacht haben. Und das war einfach abgefahren. Ich habe ganz früh einen Fernseher zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich weiß noch bis heute, dass ich am 24. abends dann meinen Fernseher eingesteckt habe mit Kabelfernsehen und irgendwie war da MTV und dann kam Do the Bartman, so ein Song von Simpson, hat auch mal einen Rap-Song gemacht, ganz furchtbar und dann lief MTV bei mir und dann war vollkommen klar, das möchte ich machen. Also ist noch viel geiler als Radio, also vor allem war ja damals Radio auch super langweilig so, ne? Also da gab es keine coolen Leute und dann war klar, ja, Fernsehen, MTV am liebsten, Viva. Und dann später eben durch das Ding TV hatte ich dann mein eigenes MTV Viva halt in klein und öffentlich-rechtlich und das war dann echt ganz cool.
Wenn man sich den Weg bei dir so anschaut, so ein Blick auf die Vita, dann wirkt das, glaube ich, wie bei ganz, ganz vielen Leuten, die heute noch in den Medien sind und irgendwelche Dinge moderieren. Das ist so man kann gar nicht sagen, wie ist der jetzt da wirklich hingekommen. Ich finde es bei dir so teilweise sogar noch ein bisschen geradliniger als bei anderen.
Ja.
Aber trotzdem finde ich es immer so ein bisschen schwer, Leuten zu sagen, okay, du willst das machen, hier, das ist der richtige Weg. Was würdest du da für Tipps geben?
Also ich glaube, das ist, was ich mache, eh kaum noch jemand will, ehrlich gesagt. Weil ich frage auch immer meine Studierenden, sag mal, wollt ihr überhaupt Fernsehsachen machen? Oder was? Ich meine, ihr guckt es ja gar nicht, ihr guckt halt Reportagen bei YouTube, weil die sind zwar auch von Funk zum Teil oder oft, also doch öffentlich-rechtlich in irgendeiner Form, aber ihr wollt doch gar nicht zum Fernsehen. Also ich kann euch erklären, wie man im Fernsehen moderiert, aber ich glaube, keiner von euch möchte doch dahin. Und die meisten sagen dann eigentlich, ja stimmt, eigentlich würde ich es nur für meine Eltern machen, damit die mich endlich mal sehen können im BR-Fernsehen. aber ich glaube, heute ist es viel einfacher und schwerer gleichzeitig, weil du ja eben durch dein eigenes Insta-Profil, durch dein TikTok und so ja einfach machen kannst. Du brauchst ja nichts, es kann dein Handy, also du brauchst ein Handy, aber das haben ja wirklich fast alle. Und dann war es das ja schon, du brauchst keinen Computer, keinen Redakteur, du brauchst keinen CVD, der dann noch sagt, das war aber nicht so lustig, sondern nein, ich will es so machen, das Video, also ist es so online, ja, und wenn die Leute das irgendwann mal finden und gucken, dann hast du deine eigene Reichweite und deinen eigenen Channel. Dann brauchst du nicht jemanden, einen Intendanten, der dir dann sagt, ja, deinen Channel machen wir jetzt aber leider zu, weil TikTok, glauben sehen wir keine Zukunft bei TikTok. Und du denkst dir so, what? Ich habe gerade 750.000 Leute erreicht mit meinem letzten Video. Also ich glaube, es ist so schwer dann auch natürlich, weil es jeder macht. Also dann natürlich gefunden zu werden und einen viralen Hit zu landen, ist jetzt, kann man ja auch nicht lernen. Also gibt Regeln, die man natürlich befolgen kann und eine gewisse Menge an Uploads und so weiter sind, glaube ich, schon erforderlich, um berühmt zu werden oder um davon leben zu können. Mit Journalismus schon wieder schwieriger, weil es natürlich nicht lustig ist und auch nicht so schnell Reichweite generiert und auch sogar von den Plattformen eher erschwert wird. Da, wenn du politische Inhalte machst, wirst du auch noch reglementiert und kriegst gar nicht die Reichweite. Also von dem her, es ist einfacher und schwerer gleichzeitig, aber zum Fernsehen, also ich kann dir auch gar nicht sagen, ob noch richtig geile Castings irgendwo stattfinden für heißen Scheiß, weil ich glaube, wenn, dann wird, so wie du auch gesagt hast, halt der Knossi eingeladen, der darf dann eine nächste Sendung machen. Oder die alten Mammuts werden wieder ausgegraben, wie Stefan Raab. Und Joko und Klaas dürfen das auch machen, bis sie sterben. Und die machen sie auch mega. Also ich finde das wirklich toll, dass es das auch noch gibt so. Das hält noch so ein bisschen die Fahne hoch für the oldschool Fernsehen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, früher habe ich immer auch gesagt, so, wenn man Journalist werden möchte, klar, Journalismus studieren ist die eine Möglichkeit, aber man kann natürlich auch irgendein Fachgebiet studieren oder dann bist du halt Meeresbiologe. Aber wenn du dann gut reden kannst, dann kannst du ja zu diesem einen Thema zumindest ein super wichtiger mittlerweile Influencer werden oder so und darüber berichten. Dann alle die Leute, die was wissen wollen über Meeresbiologie, schauen dich dann vielleicht gerne an. Aber ansonsten wird echt schwer und es wird auch in den nächsten Jahren nicht leicht, weil die Gelder halt nicht mehr da sind. Also das ist sowohl beim Privaten als auch beim Öffentlich-Rechtlichen. Also ich glaube, als Volontär, wann hast du fertig gemacht, dein Volo?
Letztes Jahr,
ja. Letztes Jahr. Also da haben die dir wahrscheinlich auch schon während des Volontariats gesagt, also ihr werdet raffe Zeiten erleben so. Ja, aber
kam oft genug.
Genau, aber ja. Also ich bin jetzt auch seit 20 Jahren da und wir hatten immer Einsparungen, also es wird schon irgendwie weitergehen, außer es wird politisch entschieden, dass es einen Staatsfunk braucht und dann nur noch einen Sender. aber also im Moment schaut es ja nicht so aus, es würde die AfD so weit kommen, deswegen, ja, schauen wir mal. Ich gucke noch ein bisschen halbwegs positiv, auch wenn so ein Blick natürlich nach Amerika oder so jetzt auch nicht gerade Hoffnung gibt, weil da die traditionellen Medien, sei es die Washington Post oder CNN, alle natürlich hadern und Schwierigkeiten haben, ihre Werbung zu verkaufen und zu finanzieren. Mal schauen, aber vielleicht ist es ja auch ein Zeichen, dass man trotzdem gute Leute trotzdem braucht. Aber ich glaube nicht, dass die Leute, die jetzt überlegen, Journalist zu werden, wirklich denken, boah, geil, irgendwann mal ich bei den Tagesthemen oder sowas. Mega Sendung, ich liebe die Tagesthemen, aber ich bin ja auch alt. Ich glaube, dann wird es andere Formen geben.
Und du hättest ja gar nicht ins Fernsehen gemusst. Nö. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, du warst musikalisch sehr aktiv.
Absolut.
Du warst auf dem musischen Gymnasium St. Stephan.
Ja, hier in Augsburg.
Gaststudent beim Leopold-Mozart-Konservatorium.
Absolut.
Und du warst Saxophonist bei der schönen Band, das hast du, glaube ich, sogar selber geschrieben in deinem Profil bei Planet Wissen, bei den Schwäbischen Bläserbuben.
Absolut, ja.
Weil es so ein lustiger Name.
Absolut. Ja. Heißt auch nicht mehr so mit euch.
Warum bist du nicht Musiker geworden?
Ja, mei. Also ich glaube, eine gewisse Musikalität war bei uns in der Familie schon da, also jetzt keine Berufsmusiker, aber Musik wurde immer gemacht bei uns und irgendwann mal war klar, ich werde auch ein Musikinstrument lernen und dann war Saxophon das Einzige, was ich cool genug fand, um das zu machen. Meine Eltern hätten gerne so Klarinette oder so gehabt. Na, ich sag, das ist ja, da brauche ich bei meinen Kumpels überhaupt nicht ankommen in der Klarinette, spinnt ihr? Und dann durfte ich Saxophon lernen bei diesen schwäbischen Bläserbuben. Und das war das Orchester bei uns in Gersthofen, das heißt jetzt mittlerweile Jugendorchester Gersthofen, Juge. Es waren nämlich damals auch schon Mädchen dabei. Das war natürlich fies, dass es immer noch Bläserbuben hieß, aber war halt schon 30 Jahre alter Name oder sowas, deswegen hieß es halt so. Und es war super, mega geil, im Orchester Musik anzufangen, zu machen, ist mega. Weil ich meine, du übst daheim und es ist eh schon anstrengend und klingt furchtbar, auch wenn es dein Trauminstrument ist und dann bist du in einem Orchester und plötzlich macht das alles Sinn. Und plötzlich merkst du, ah ja, klar, ich bin ja zwar nur ein kleiner Teil, aber dieses Gesamte, wie das, also wirkt, also bis heute finde ich das immer noch total faszinierend, wenn man zusammen in so einem großen Ensemble spielt, wie geil das plötzlich wird. Und später dann noch mit klassischem Orchester mit Streichern und so weiter, noch krasser. Und das, da bin ich dann relativ schnell, relativ gut gewesen auch, war auch bei Jugend musiziert und so immer dabei. Hab neulich eine alte Urkunde wiedergefunden. Genau. Und war dann, hab mein Abi auch mit Musik gemacht. Also St. Stephan, damals musisches Gymnasium, irre, mit Chor, mit Orchester, mit Blasorchester, Vororchester, Saxophonensemble, Saxophon, Zehntett, dann Big Band gegründet, die Hornflakes, die kennt man ja immer noch, die spielen immer noch mit Willi Nussbaum, mein Saxophonlehrer, der war damals noch Student, als der mich angefangen hat zu unterrichten. Ich glaube, so langsam könnte er in Rente gehen vom Alter her, aber wird wahrscheinlich niemals aufhören, Musik zu machen und ist auch gut so. Und das ist einfach, ja, ich habe das Musik machen, war geil. War kurz die Überlegung, ob ich Profimusiker werde. Also ich wollte nie Star werden als Saxophonist, sondern halt in einem geilen Orchester irgendwo spielen. Und habe dann auch beim Stadttheater eine Saison mitgespielt gehabt, auch auf der Freilichtbühne. Das hat auch richtig Spaß gemacht, war beim Musikchor. Also habe fürs Vaterland Musik gemacht mit dem Saxophon in Ulm. Und habe einfach ja ein Jahr lang fast nur Musik gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass es doch ein hartes Umfeld auch ist, so viele Musiker schon, auch Alkoholismus und so weiter, großes Thema. Und habe mir dann schon ganz schön vernünftig mein junges Ich damals gedacht, nee, das, also Musik weiter Hobby, aber nicht zum Beruf machen, weil es endet nicht gut. Ja, dann verlässt man irgendwann seine Frau für eine Schülerin oder sonst irgendwas und landet im Suff irgendwo. Gibt auch andere Beispiele, aber es waren wirklich auffallend viele fertige Menschen um mich rum in den Berufsorchestern. Und dann habe ich mich eben für was,
für das seriöse Medienbusiness,
irgendwas mit Medien entschieden. War jetzt auch nicht viel besser, aber im Nachhinein betrachtet schon eine gute Entscheidung gewesen, weil ich glaube, ja, als Saxophonistin im Orchester auch ganz schön schwierig.
Gute Entscheidung. Das ist noch eine Überleitung, bevor wir zum letzten Thema kommen.
Ja.
Du wurdest vor 14 Jahren mal in einem Video nach deiner Zukunft gefragt.
Oh je, was habe ich gesagt?
Du hast Folgendes gesagt.
Ziele für die Zukunft. Ja, das ist nicht so einfach. Also das DingTV wird natürlich irgendwann mal für mich zu Ende gehen. Aber ich hätte am liebsten eine Sendung, die gar nicht so groß ist, weil da ist dann natürlich auch der Mainstream gleich da. Und dann muss man allen gefallen. Ansonsten explosiv bei RTL übernehmen, halt nichts Großes. Geil. Wann habe ich das denn gesagt? Aber ehrlich gesagt ist der Wunsch bis heute immer noch da. Irgendwas, wenn du irgendwas hast und wenn es nur eine kleine Nische ist und für die man steht und für die man einsteht und für die man auch brennt, dann, also ich wollte nie berühmt werden. Also viele sagen ja heute, was willst du werden? Ja, Star. Nee, ich will nicht Star. Ich wollte nie Star werden. Ich fand berühmt werden immer kacke. Ich fand's schön, auch schon früh, als wir durch das DingTV und ZDF Kultur auf den Festivals erkannt wurden. Also natürlich hatten wir auch Kamera, logischerweise hat man uns erkannt. Aber das waren die Leute, die uns halt geguckt haben. Die haben gesehen, ah ja, ich war ja letzte Woche mit Lady Gaga da und jetzt mit Metallica letzte Woche hier und jetzt bin ich hier, ist ja voll schön. Fotos gemacht, Autogramme, das war toll. Aber sonst jetzt nicht Superstardom. Also während der RTL-Zeit war es eh schon crazy, als dann plötzlich wirklich ganz unbekannte Menschen auf dich zugerannt sind.
Gab's so Artikel in der InTouch über dich?
Hatte eine Freundin, wer weiß. Da gab es noch eine andere. InTouch war das eine. Und da gab es noch so ein geiles Promi-Flash.de. Da habe ich auch das erste Mal gemerkt, dass es sowas gibt. Und fand ich auch total doof. Und es geht auch niemandem was an. Also nicht, dass es geheim wäre, aber kann ja meine Freundin nichts dafür, dass ich jetzt irgendwie eine Sendung moderiere, die alle möglichen Menschen gucken. Aber Ich wollte immer sowas machen, was irgendwie voll Bock macht und meine Gäste am besten gerne vorbeikommen. So. Also wenn du jemanden anfragst und sagst, möchtest du in die Sendung kommen? Ja klar, logisch, komme ich. Oder ja, ich versuche es einzurichten und nicht so, na, irgendwie so ein wacker Shit auch. Weißt du, das ist ja auch mein Problem. Oder von allen, die mal jung angefangen haben bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt ja dann erstmal nicht viel, was du da moderieren kannst. Also erstmal bist du viel zu jung und auch die inhaltlich passt ja dann nix. So. Und dann, also auch sowas wie Red oder sowas, was ganz ernsthaft, ich könnte mich nicht ernst nehmen, wenn ich da wäre und dann ernsthaft anmoderiere, dass irgendein Influencer mit einer anderen Influencerin vielleicht jetzt ein Kind kriegt, aber vielleicht ist es auch nur dick, wer weiß schon. Also da denke ich mir jedes Mal, boah, leckt mich am Arsch, ey. Nee, das ist zu viel Lebenszeit, die dann drauf geht. Aber die kleinen Nischen, die werden halt immer kleiner und finden bald nicht mehr so richtig statt, weil sie natürlich nicht so geil Geld abwerfen wie jetzt Formel 1 vielleicht. Und deswegen, ja, wird es immer schwerer, glaube ich, so ein richtig schönes, einen schönen Spielplatz zu finden, wo man ein bisschen spielen kann. Der muss nicht der Europapark sein. Es reicht auch ein kleiner, aber schwierig.
Aber so im Großen und Ganzen hast du das Ziel erreicht.
Also jetzt würde ich sagen, jetzt mal ganz ernsthaft, also ich bin ein Junge aus Gersthofen von einem Speditionskaufmann und einer Steuerfachgehilfin und von all den Dingen, die so in meinem Leben passieren hätten können, sind ganz oft sehr wunderbare Sachen passiert und kann jetzt so im Nachhinein, so wenn man so nach 20 Jahren mal zurückblickt, denken, ja, hätte schlimmer kommen können, hätte natürlich auch noch geiler werden können, kann's ja immer. Aber ich muss sagen, nö, eigentlich schon, doch, kann man sagen, alles, bisher alles, hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Was jetzt noch kommt, ja, I don't know.
Was jetzt als nächstes kommt, die Fragen, beziehungsweise die Sätze, die du vervollständigst.
Yes! Bring it on, baby!
Wenn ich mir eine Fernsehsendung zu moderieren aussuchen dürfte, wäre es... Wen haust du vom Moderationsstuhl?
Ach so, eine, die schon besteht.
Ja, genau.
Ach so. Och. Also ich glaube, wenn man jetzt mal rein logistisch denkt und vielleicht auch vom Geld her, wer wird Millionär von Günther Jauch jetzt nach 35 Jahren mal zu übernehmen, was ja auch okay wäre für ihn, glaube ich, jetzt so langsam. Die Million hat er, glaube ich, mittlerweile. Das wäre gut. Wenn das dann danach genauso lang weiterlaufen würde wie das, mega.
Wenn ich mich zwischen Privatfernsehen und Öffentlich-Rechtlichem entscheiden müsste, wähle ich?
Öffentlich-Rechtlich.
Wenn ich nicht gerade in einem Fernseh- oder wie jetzt Podcast-Studio bin, dann?
Bin ich entweder mit meiner Familie unterwegs oder auf dem Fahrrad. Ja, ich bin ja mittlerweile alt. Nein, ich habe kein Gravelbike, wie sonst alle in meinem Alter. Aber ich fahre mit so einem geilen Beachcruiser, den ich vor 15 Jahren geschenkt bekommen habe, für 400 Euro. Mit dem fahre ich dann an der Isar entlang. Da findet man mich manchmal.
Ja, sehr schön. Meine Sneakersammlung zu Hause ist?
Mittlerweile viel zu groß. Ich habe aber die Reißleine gezogen. Ich kann es schon sagen. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, Rainer, was machst du denn mit den ganzen Schuhen? Ich habe weit über 100 Sneaker zu Hause.
Du hast vor 10 Jahren bei Turnschuh.tv, aha, das ist ein guter Name, mal gesagt, dass du um die 100 Paar hast.
Ja, es sind noch ein paar dazugekommen seither. Aber ich habe irgendwann wirklich aufgehört, weil ich gemerkt habe auch, und das ist wirklich ein Problem mit den Turnschuhen, wenn du so viele hast, dann halten die ja auch lang. Also dann gehen die ja nicht so schnell kaputt. Dummerweise ist so Gummi und so auch nicht darauf ausgelegt, 10 Jahre alt zu werden, unbenutzt in einer Schachtel zum Beispiel. Das heißt, ganz viele Sneaker, selbst wenn ich sie jetzt raushole und sage, boah, jetzt trage ich den einen Sneaker, den es damals vor 15 Jahren gab, die sind meistens kaputt. Die lösen sich dann auf und das ist wirklich, eine Sneakersammlung ist kein gutes Investment so für die Zukunft, weil die werden alle kaputt und die paar wertvollen Sneakers, ich glaube, die muss ich jetzt auch langsam mal raushauen, sonst sind die nichts mehr wert. Ich habe ja auch so ein Yeezy, so von Kanye West, als den ersten, den die rausgebracht haben, Adidas und Kanye zusammen, den habe ich gewonnen bei einem Raffle zu kaufen und der ist über 1000 Euro wert.
Auch nicht schlecht.
Ungetragen. In der Kiste. Stinkt heute wie so ein, ganz krass wie so ein Kleber, weißt du, wenn du so früher geschnüffelt hast, so riecht's aus dieser Box raus. Ganz unnatürlich.
Ja, hört sich nicht so mega angenehm an.
Ja gut, man soll sie sich auch nicht zum Riechen kaufen, sondern zum Angeben oder zum Tragen, ja.
Ich habe wegen meiner Arbeit schon in vielen Städten gearbeitet und gewohnt und die schönste Stadt war eindeutig.
Ich glaube, alles in allem München.
Da, wo du jetzt wohnst.
Genau, da, wo ich jetzt wohne. Also wobei Baden-Baden, also kennen natürlich nur die Kenner, auch wunderschön.
Ich habe da meinen 21. Geburtstag doch im Casino gefeiert.
Warum? Kommst du von da?
Ich komme aus der Nähe von Karlsruhe.
Ja. Ach so, geil, dann kennst du ja
21, Baden. Casino, muss ich mitnehmen und dann mit ein paar Freunden hin.
Ja, absolut, super. Früher durften...
Sogar ein Plus rausgegangen.
Ja, alles genau, gut. Ich auch immer. In Baden-Baden immer eine gute, aber nur Roulette gespielt.
Blackjack. Ich war immer nur Blackjack.
Ich habe immer Roulette gespielt und immer auf die 23 auch und kam ganz oft. Aber wirklich Baden-Baden, Casino ist wirklich wunderschön. Und früher war es ja auch, kleiner Funfact für Baden-Badener, nicht erlaubt. Also wenn du eine Baden-Baden-Adresse hattest, durftest du nicht ins Casino, um Spielsucht zu vermeiden. Was aber gemein war, weil du aus Rastatt kamst, was einfach nur 5 Minuten weiter nördlich lag, konntest du reingehen jeden Tag und es hat niemanden gestört. Deswegen haben sie es auch irgendwann mal gekippt. Und ich war auch früher immer einmal im Jahr da und es hat echt immer sehr viel Spaß gemacht. Aber wirklich auch nur einmal. Und Baden-Baden ist wunderschön für Menschen über 80
ja,
oder aus Russland. Und also mittlerweile nicht mehr, aber damals. Deswegen war ich dann nicht traurig, wegzugehen, aber wunderschöne Stadt. Wunderschön.
Mein liebster Fußballverein ist
FC Augsburg. Kannst du mir das Römer-Trikot eigentlich morgen um 10 Uhr ist hier gibt's nochmal einen Restock. Ich brauche das unbedingt. Du ja, hast es natürlich unterschrieben von allen Spielern.
Ich habe es aber leider nicht unterschrieben.
Aber du hast echt das Römer-Trikot?
Ich habe das Römer-Trikot. Ich habe beim letzten Restock habe ich zugeschlagen.
Da habe ich nichts gekriegt mehr.
Ja, ich saß hier mit Kollegen und wir haben direkt
Refresh. Ja. Gibt's noch einen Trick?
Ich glaube nicht. Einfach rechtzeitig auf dem Handy oder am Rechner sein.
Am Samstag um 10. Da sind wir 1 Million Menschen.
Ich hatte
Menschen
mir eine Erinnerung gestellt. Hat funktioniert.
Ich auch.
An Augsburg nervt mich,
dass es immer noch so unterschätzt wird. Und dann selber man als Augsburger auch immer so denkt, man ist nicht so wichtig, obwohl Augsburg einfach dasteht wie eine Bank. So. Aber FC Augsburg passt dann auch irgendwie zu Augsburg. Wenn die immer Platz 1 wären, das wäre ganz komisch. Ich glaube, da könnte die Augsburger gar nicht mit umgehen, so, ne? Wenn man plötzlich so erfolgreich ist. Man ist einfach gewohnt, man ist halt die drittgrößte Stadt in Bayern, ja. Und ja, klar fährt der ICE über Ingolstadt und nicht über Augsburg und so weiter. Es ist halt, man hat ja irgendwann mal gelernt, so, ja, man ist halt nicht so wichtig, so. Obwohl es eigentlich nicht stimmt, weil es ist eigentlich so eine geile Stadt. Ich habe mir beim Herfahren auch wieder gedacht, Augsburg, für einen, der jetzt schon länger nicht mehr da wohnt, aber halt auch immer noch Verwandte, und mein Vater wohnt ja auch noch immer noch hier und meine Freunde, viele Freunde auch noch hier. Es ist einfach so geil, hierher wieder zurückzukommen und sei es nur für einen Freitagabend oder sonst wo und dann sitzt du da im weißen Lamm und denkst dir, ja, ist schon eine geile Stadt auch weiterhin. Also auch wenn sie sich krass verändert, dass die Rockfabrik geschlossen hat, also das ist natürlich schon crazy. Kennst du die überhaupt noch?
Ich war nicht drin. In der Rofa, aber gute Freunde von mir, die sind da gerne hingegangen. Die waren sehr traurig.
Absolut. Das war echt 50 Jahre eine Institution, muss man sagen.
Mein Lieblingsort in Augsburg ist...
Ist nicht die Rockfabrik, nein. mein Lieblingsort in Augsburg ist wirklich, glaube ich, die Gegend so rund um den Dom. Da war ja meine Schule, St. Stephan, da bin ich viele Jahre, ich war da auch im Internat und so im Tagesheim und bin da viele Nachmittage auch rumgestreunert und meine besten Freundinnen und Freundinnen waren dann immer auf Maria Wart, das ist die Mädchenschule direkt daneben. immer wieder ein geiler Funfact, einfach ein Mädchen- und eine Jungenschule nebeneinander und den Sportplatz durch eine Mauer zu trennen. Was soll schon schief gehen? Wobei diesen Austausch gab es auch von den beiden Klostern übrigens, ja, aber das ist müssen die dann selber erzählen irgendwann. Nee, aber wirklich so, da die Gegend finde ich einfach immer noch wunderschön und da rumzulaufen und Kumpel von mir hat mal wirklich da direkt am Dom auch gewohnt und es war immer, also einfach, ist einfach geil da.
Kann ich bestätigen, ja. Ich wohne in der Nähe.
Ernsthaft?
Ja.
Cool.
In Zukunft möchte ich,
dass irgendwie irgendwann mal wieder es wichtig wird, dass man Fakten und Wahrheiten anerkennt und nicht einfach alles behaupten darf und kann, ohne dass es Konsequenzen hat. Und es soll jetzt kein Aufruf zu Beschränkungen sein, sondern einfach nur, dass es normal wäre, wieder einfach, dass es nicht okay ist, wenn man als Präsident oder als Politiker eines Landes einfach was behauptet, was nicht stimmt. Und alle sagen, ja, okay, passt schon.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort.
Ja,
doch, kann man so stehen lassen.
Also, es klingt so blöd, aber ernsthaft, es nervt so wie Sau. Einfach jeder darf rausballern, Hauptsache es klickt so und dann der Eating the Cats, ja. Und dann denkst du einfach nur, ja, okay, jetzt sind wir alle verloren. Aber es wird wieder besser irgendwann.
Darauf hoffen wir.
Mhm.
Es war auf jeden Fall sehr schön, dass du hier warst. Danke, dass
Danke,
du
Felix.
Hier warst.
Ja, für die Einladung, voll cool.
Hat viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch.
Hast du alle deine Fragen untergebracht?
Ja, manches verändert, aber prinzipiell habe ich es untergebracht.
Wo bin ich abgewichen?
Ja, das sage ich dir dann
auch. Alles klar, danke dir.
Danke. Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.